Eva hat schon quasi von Hans-Peter so ein bisschen die Einführung in den Advent bekommen und vor allem in Marias Erleben, in diese erste Adventszeit. Wie war es für Maria, das Kommen Jesu zu erwarten? Was hat sie da beschäftigt und was ist da so passiert? Heute wollen wir uns mit dieser Frage eher aus so einer persönlicheren Perspektive nähern und uns diese Frage stellen. Die Fastenzeit vor Ostern, die erlebt ja in den letzten Jahren so eine gewisse Neubelebung. Und immer mehr Leute fragen sich vor Ostern, wie will ich diese Fastenzeit für mich gestalten, damit sie mir gut tut, damit sie mich wirklich auf diese Osterfeiertage vorbereitet. Und der Advent verhält sich zu Weihnachten wie die Fastenzeit zu Ostern. Und darum finde ich es jedes Jahr wichtig, neu zu überlegen, wie will ich diese Zeit eigentlich für mich gestalten? Es ist eine besondere Zeit, eine Zeit vor der Ankunft Gottes, so könnten wir es sagen. Wenn wir vom Advent sprechen, hört sich das für unsere Ohren ja schon so ganz normal an. Wenn wir sagen, das Kommen Gottes, dann kommen vielleicht schon ganz andere Bilder im Kopf oder bei der Google-Suche auf. Die Ankunft ist jetzt nicht etwas, was wir jeden Tag benutzen, wenn wir über die Adventszeit oder den Advent reden. Aber darum geht es, das bedeutet es, die Ankunft Gottes. Und wie gestaltest du diese Zeit? Wie gestaltest du sie für dich persönlich? Wie gestaltet ihr sie vielleicht als Familie, als WG, als Kleingruppe, wo auch immer du dazugehörst? Wie gestaltest du diese Zeit? Und darum soll es heute gehen, warten auf den Advent. Wie warte ich? Wie wartest du? Wie gestalten wir, vielleicht auch als Gemeinde oder als Kleingruppe, wie auch immer, diese Zeit? Bevor wir aber konkret zu dieser Frage übergehen, möchte ich noch mal ein bisschen auf die Ausgangssituation zu sprechen kommen, die dieser Erwartungshaltung eigentlich zugrunde liegt. Und wir sehen im Alten Testament an verschiedenen Stellen, dass diese Erwartungshaltung gepusht wird, sage ich mal, durch Ankündigungen, die wir im Alten Testament finden. Einen solchen Text habe ich euch mitgebracht aus dem Prophetenbuch Sacharja. Da steht in Kapitel 9, Vers 9, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Und dieser Text, dieser Vers wird in fast allen Evangelien aufgegriffen, dort wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung eben an Palmsonntag auf so einem Esel, von dem Sacharja hier gesprochen hat, in die Stadt Jerusalem hineinreitet. Und das Interessante ist, im Johannesevangelium sehen wir sogar, dass die Jünger erst gar nicht gecheckt haben, dass sich jetzt hier gerade, wo Jesus auf diesem Esel sitzt, die Verheißung erfüllt, die Sacharja schon vor mehreren Jahrzehnten aufgeschrieben hat. Aber später, so sehen wir es dann auch, haben sie es verstanden und darum können wir es heute auch sehen. Und das Sacharja-Buch, das hatte ich schon gesagt, wurde ja lange Zeit vor Jesu Ankunft auf der Erde geschrieben. Und es gibt mehrere solcher Verse, wo wir sehen, dass sich das, was dort steht, eins zu eins im Leben Jesu wiederfindet. Aber neben diesem interessanten Detail zu dieser einen Eselin oder zu diesem einen Esel, sehen wir hier eins ganz, ganz deutlich in diesem Versprechen. Dem Volk Israel wird hier zugesagt, dass ein König kommt, dass ihr König kommt, dass er unterwegs ist und bald da ist. Und in einer Zeit, zu der Sacharja das geschrieben hat, wo das Volk Israel gerade aus dem Exil wieder zurück in ihr Land zurückkommen konnte und politisch eigentlich gar keine große Rolle spielte, ist so eine Aussage natürlich Balsam für die israelitische Seele. Unser König kommt, der König kommt und dann wird all das, wonach wir uns sehnen, wieder erfüllt werden. Das ist also ein Versprechen, eine Verheißung über den König, der kommt, der diese Erwartungshaltung der Adventszeit gut auf den Punkt bringt. Ein weiterer Text, der auch sehr bekannt ist, steht in Jesaja 40, Vers 3. Dort heißt es, eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Und am Anfang von Vers 10 geht es dann weiter und es heißt, seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Und hier wird dem Volk Israel ausdrücklich angekündigt, dass Gott selbst der König ist, auf den sie warten. Gott selbst ist unterwegs und der Bote, dem diese Worte in den Mund gelegt werden, der kündigt das an. Er verspricht, dass Gott gerade unterwegs ist. Und im Neuen Testament, jeder, der sich so ein bisschen in der Thematik auskennt, wissen wir, dass kurz bevor Jesus anfängt, öffentlich zu wirken, bevor er getauft wird, dann seine ersten Wunder tut, ein Mann auftritt und sagt, ich bin genau dieser Bote, von dem Jesaja spricht. Johannes der Täufer heißt der im Neuen Testament. Und als die führenden Leiter des Volkes Israel, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ihn fragen, hey, wer bist du denn eigentlich? Warum taufst du die Leute? Wer hat dir eigentlich die Erlaubnis dazu gegeben? Da sagt er, dass er dieser Mann ist, auf den das Volk Israel schon seit der Prophezeiung von Jesaja wartet. Er ist der Bote und damit sehen wir, dass Johannes selbst geglaubt hat, dass der, der nach ihm kommt, nämlich Jesus Christus, der verheißene König ist, Gott selbst, der auf die Erde kommt. Und er ist der Bote, der das jetzt ankündigt und vorbereitet. Und die Botschaft, die Johannes predigt, über die hat Christina Wente ja Anfang November gepredigt. Wer das nochmal anhören möchte, kann das gerne auf unserer Homepage tun. Johannes sah sich als Vorboten des Königs, des Messias, den das Volk Israel erwartet hat. Und mit Jesus Geburt erfüllt sich dieses Versprechen, erfüllt sich das von Sacharja. Mehrere Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllen sich bei Jesu Geburt und im weiteren Verlauf seines Lebens. Und wir wissen, Jesus, der König, der erwartete Messias, der Sohn Davids, all diese Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllen sich jetzt in ihm. Und Jesus, an Weihnachten erinnern wir uns jedes Jahr daran, kommt auf die Erde. Das Interessante ist, dass es dann im Neuen Testament nicht nur dabei bleibt, nicht nur bei dieser Freude, ja, der Messias ist da, Jesus lebt. Nein, schon bei seiner Himmelfahrt, also wo Jesus noch auf der Erde ist, sehen wir, dass die Engel ein neues Versprechen geben. Und das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Und dort sagen die Engel bei der Himmelfahrt zu den Jüngern, während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Gute Frage. Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Und dem angefügt könnte man gleich noch einen der letzten Verse aus der Bibel vorlesen, aus Offenbarung 22, Vers 20. Da heißt es, derjenige, der dies alles bezeugt, also Jesus Christus, der Messias selbst, sagt, ja, ich komme bald. Ja, ich komme bald. Eine der letzten Sätze in unserer Bibel, wo Jesus verspricht, ja, ich komme bald. Und der Autor reagiert dann mit dem Ausruf, Amen, komm, Herr Jesus. Wir sehen also zwei Sachen, wenn wir diese ganzen Textstellen und den Gedanken mal auf eine rote Schnur spannen. Am Anfang im Alten Testament wird angekündigt, da wird jemand kommen. Und dieser jemand ist ein König, er ist ein Messias und er ist Gott selbst. Bei der Geburt Jesu und in seinem Leben sehen wir, dass die Autoren des Neuen Testaments geglaubt haben, dass Jesus Christus dieser Mensch ist, von dem das Alte Testament gesprochen hat. Aber gleichzeitig sagen dann auch diese Autoren, dass so wie Jesus auf die Erde gekommen und dann wieder in den Himmel gefahren ist, er ein zweites Mal vom Himmel kommen wird, so wie er da bei der Himmelfahrt in den Himmel aufgestiegen ist. Und damit sind wir jetzt bei uns im Jahr 2023, denn wir stehen irgendwo zwischen diesen beiden Punkten. Himmelfahrt, Wiederkunft. Und wir sind hier. Ob es hier ist, ob es da ist, keine Ahnung. Aber wir haben dieses Versprechen von Jesus, dass er wiederkommt. Und so sicher, wie wir in der Bibel sehen können, dass sich die ganzen Versprechen aus dem Alten Testament in Jesu Geburt an Weihnachten erfüllt haben, So sicher sind auch die Versprechen, die das zweite Kommen Jesu ankündigen, nämlich dass er ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird. Und wenn wir Advent feiern, dann erinnern wir uns an dieses Kommen Jesu. Sowohl an das erste Kommen, das kleine Baby in der Krippe, aber auch an das zweite Kommen, wo Jesus als der Messias und Herrscher der Welt zurückkommt. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Zwischenzeit nun schon 2000 Jahre dauert, ist das gar nicht so leicht, es im Bewusstsein zu behalten, immer wieder dran zu denken. Und darum bin ich froh, dass es so wie die Fastenzeit vor Ostern die Adventszeit gibt, wo wir uns neu darauf ausrichten können, dass Jesus gekommen ist und dass er gesagt hat, dass er noch ein zweites Mal kommen wird. Und ich glaube, Gott teilt uns das ganz bewusst so konkret im Neuen Testament mit, damit wir uns eben darauf vorbereiten können, damit wir es nicht vergessen, sondern immer wieder daran erinnert werden. Und in unserem Kalender, in unserem Kirchenjahr ist das auch verbrieft durch diese Fastenzeit. Und die Adventszeit darf uns das immer wieder vor Augen führen. Die Frage ist, ob sie es schafft, ob wir es schaffen, uns darauf einzulassen. Und wir dürfen uns darauf vorbereiten, aber nicht vielleicht mit so einem wehmütigen und traurigen Unterton, wie es in der Fastenzeit ist, wo man auf Karfreitag zugeht. Nein, mit einem freudigen Unterton, mit einer schönen Melodie, mit hellem Glanz, darum die ganzen Lichter, die Kerzen. Es soll uns fröhlich stimmen auf die Ankunft Gottes. Darum haben die alten Liedermacher Texte formuliert wie »Freue dich Welt, dein König kommt« oder auch »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt«. Der Herr der Herrlichkeit. Dieses und viele andere Lieder begleiten uns schon jahrzehntelang. Und die Frage ist, habe ich wirklich diese Erwartung? Glaube ich das, was ich da jedes Jahr in der Adventszeit singe? Freue dich Welt, macht hoch die Tür, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Glaube ich das? Und wie kann ich mich vielleicht neu darauf einlassen, mich neu mit diesem Gedanken anfreunden? Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich auf diese Frage zurückkommen. Wie bereite ich mich vor? Ich mich persönlich, wir uns als Gruppe, als Familie, wie auch immer. Wie schaffen wir das? Und ein Gedanke, der uns wie bei vielen anderen Glaubensthemen auch hier helfen kann, lautet, lernt von den Kindern. Lernt von den Kindern. Genau, richtig. Gut, dass du hochguckst. Lernt von den Kindern. Das Erste, was unsere Kids machen, wenn sie morgens aufstehen, sie laufen zu ihrem Adventskalender und machen gleich das erste Türchen auf und schauen rein, was da ist. Und warum freuen sich unsere Kinder so sehr auf Weihnachten? Ganz ehrlich. Weil Jesus kommt. Natürlich wegen der Geschenke. Wegen der Geschenke freuen sie sich so sehr auf Weihnachten. Das müssen wir nicht irgendwie gut reden oder so. Es ist einfach so. Und in unserer Kleingruppe haben wir letzte Woche am Dienstag darüber gesprochen, was eigentlich so die kostbarsten und wertvollsten Geschenke sind, die wir bekommen oder selbst gemacht haben. Und diese Frage möchte ich auch dir stellen. Was ist das kostbarste Geschenk, das du bekommen hast? Was ist das Erste, woran du jetzt gedacht hast? Erstmal muss man natürlich klären, was heißt denn jetzt kostbar und wertvoll? Ist es materiell oder ist es die emotionale Wert? Ist egal, ist dir überlassen. Was ist das wertvollste Geschenk, das du bekommen hast? Und an Weihnachten, das ist etwas, was wir uns immer wieder sagen müssen, geht es nicht um Geschenke, sondern um das eine große Geschenk, das Gott uns gemacht hat, nämlich seinen eigenen Sohn. Gott selbst kommt auf die Welt. Das ist das größte und wertvollste Geschenk, das jemals gemacht wurde. Aber, und da müssen wir auch ehrlich sein, wie schaffen wir es, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern wirklich meine Seele berührt, das ausdrückt, was ich auch in mir fühle und eben nicht nur einfach so über meine Lippen huscht. Als Erwachsene sind wir ja schon relativ verkopft, wenn wir das mit Kindern vergleichen. Und es fällt uns oft richtig schwer, Vorfreude, Erwartungshaltung, Spannung in uns drin aufkommen zu lassen, wenn wir an Weihnachten denken. In einem der bekanntesten christlichen Weihnachtslieder der Welt heißt es, glaube ich, genau darum, let every heart prepare him room. Joy to the World. Also Freue dich Welt heißt das Lied. Und auf Deutsch übersetzt heißt es in einem der Übersetzungen: Und jedes Herz empfange ihn, mach für ihn Raum. Mach für ihn Raum. Und dieser Schlüssel, sage ich mal, zur Adventszeit, zur persönlichen Gestaltung der Adventszeit, ist eigentlich schon seit 300 Jahren in diesem Lied vertont. Wir müssen in uns drinnen Raum schaffen für das, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Vorfreude, Spannung, Begeisterung, das alles kann entstehen, wenn wir in uns Platz dafür freiräumen. Aber das klappt nur, wenn ich aktiv werde, wenn ich es will, wenn ich mich selbst damit auseinandersetze und überlege, wie schaffe ich es heute, in diesem Jahr, in dieser Adventszeit 2023, in mir Raum dafür frei zu machen. Ein Gedanke, der mir gerade eingefallen ist zu dieser Frage, war, vielleicht kann es dir und mir helfen, wenn wir uns einen Abend in der Adventszeit, einen Abend pro Woche freiräumen, um uns darauf einzustimmen. Jochen, du hast es gerade selber gesagt, die Gottesdienstleitung hat dir geholfen dabei, das in dieser Woche zu machen. Nun kann nicht jeder in der Adventszeit Gottesdienstleitung machen, aber vielleicht findest du für dich einen Rahmen, wo du das in deinen Wochenzyklus einbauen kannst. Ein Abend pro Woche, mach dir Weihnachtsmusik an, zünd dir Kerzen an, mach es schön in deinem Raum, lies ein Buch oder hör dir einen Podcast an, aber nicht nur irgendwie so einen schnöden Roman, sorry, dass ich das so sage, sondern ein Buch, das dich wirklich zum Kern von Weihnachten führt. Ich habe euch mal dafür ein Buch mitgebracht, das das schafft. Stille Nacht, Heilige Nacht, kann man sich gut merken, von Timothy Keller. Das ganze Buch, relativ dünn, befasst sich aber genau damit, mit dem Kern von Weihnachten. Und ich finde, Timothy Keller schafft das immer auf unnachahmliche Weise, das in Worte zu fassen, die heutzutage auch sehr gut zu verstehen sind. Wenn für dich vielleicht der eine Abend pro Woche zu viel ist und du das nicht schaffst, dann kann man auch versuchen, das irgendwie anders in der Woche unterzubringen. Vielleicht mit einem Adventskalender, wie es bei den Kindern der Fall ist. Nicht unbedingt aus Schokolade, sondern es gibt ja mittlerweile ganz viele Adventskalender, die auch etwas Sinn haben, die hier oben reingehen und nicht nur da unten. Ein solcher Adventskalender wurde mir geschenkt. Ich habe es euch auch als Bild mitgebracht. Große Freude von John Piper. Jeden Tag eine Seite ungefähr, also wirklich machbar, um sich so Tag für Tag fortlaufend auf den Advent, auf die Ankunft Gottes einzustimmen. Und jetzt kann ich auch jeden Morgen zu meinem Adventskalender laufen und diese eine Seite lesen. Klappt meistens nicht, aber im Laufe des Tages schaffe ich es in der Regel schon irgendwann. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dich mal fragst, was sind eigentlich die Weihnachtstexte oder vielleicht auch der Weihnachtsvers, der dir persönlich am wichtigsten ist, den du mit Weihnachten verbindest, mit der Adventszeit oder mit Weihnachten selbst? Welche Texte haben dich eigentlich geprägt? Welche liegen vielleicht schon auf deinem Herzen? Hast du schon hier oben drin? Dann schreib dir diese Texte auf. Mach sie irgendwie für dich sichtbar, damit du im Laufe der Adventszeit immer wieder darauf gestoßen wirst und dich dadurch einfach innerlich immer wieder neu ausrichtest auf den Fokus von Weihnachten. Nicht die vielen Geschenke, sondern das eine Geschenk, das Gott uns macht. Und die Adventszeit soll uns dabei helfen, uns darauf auszurichten. So viel zum Persönlichen, zu mir selbst. Aber wie schaffen wir es vielleicht als Familie? Hier sitzen viele Eltern, viele Familien in unserer Gemeinde, die versuchen, die Adventszeit auch zu gestalten. Wie schaffen wir es in Familien? Wie schaffen wir es in WGs? Wie schaffen wir es vielleicht in unserer Kleingruppe? Wie können wir uns gemeinsam auf die Ankunft des Königs vorbereiten? Und ich glaube, bei Kindern ist es das Wichtigste, dass wir ihnen verklickern, an Weihnachten geht es nicht um deine Geschenke. Weihnachten ist eigentlich der Geburtstag Jesu. Es ist seine Party. Er feiert seinen Geburtstag an Weihnachten. Wir feiern es mit ihm. Und diesen Gedanken in den Kopf reinzusetzen unserer Kinder ist gar nicht so einfach. Viele von den Eltern hier im Raum kennen, glaube ich, die Hörspielserie Lotta und Luis. Das ist so, sage ich mal, das christliche Pendant zur Conny. Alle wichtigen Lebensereignisse im Leben der Kinder werden durch einzelne Hörspiele quasi abgedeckt. So natürlich dann auch Weihnachten. Gibt es bei Conny, gibt es halt auch bei Lotta und Luis. Und als unsere Kinder anfingen, das so ein bisschen bewusster zu hören, haben sie bei dem Weihnachtshörspiel gehört, dass das gerade das Thema in diesem Hörbuch war. Dass Lotta und Luis, das sind Zwillinge, verstehen an Weihnachten, das ist eigentlich Jesus' Geburtstagsfeier. Und ich sollte ihm eigentlich ein Geschenk machen, so wie ich ja auch erwarte, dass alle Kinder, die zu meinem Geburtstag kommen, mir Geschenke mitbringen. Und so machen sie sich Gedanken und so haben sich unsere Kids dann auch Gedanken gemacht. Wir haben Geschenke überlegt und die lagen dann auch unterm Weihnachtsbaum. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, um diesen Gedanken zumindest für eine gewisse Zeit auf Jesus zu lenken und nicht nur auf die eigenen Geschenke, die die Kinder dann auch bekommen werden. Es gibt aber auch für Kinder, und das noch ein letzter Tipp an die Familien, es gibt auch für Kinder solche Adventsbücher. Ich habe euch hier auch noch mal zwei mitgebracht. Das eine ist Schlunz, auch eine Serie, auch zu Weihnachten gerade. Und das andere ist Billers Bockmist. Der Titel verrät jetzt erstmal nicht viel, ist aber ein richtig gutes Buch. Als Familie lesen wir es sehr gerne zusammen und versuchen dann eben am Tag auch irgendwo einen Zeitslot zu finden, wo wir das zusammen lesen können und sich so, wir uns so als Familie darauf einstimmen. Aber was ist, wenn die Kinder größer sind? Wenn sie nicht mehr in den Kigo gehen, wenn Lotta und Luis nichts mehr für sie ist, was ist mit uns als Kleingruppe oder anderen Gruppen von Erwachsenen? Wie können wir uns gegenseitig dabei helfen? Ich hatte es eben schon mit den Versen angesprochen, aber genauso können wir es auch mit längeren Bibeltexten machen. Welche Bibeltexte sprechen dich an? Lasst uns das doch einfach mal gegenseitig vorstellen oder uns die Texte an einem Abend vorlesen, der an einem Abend der, an dem anderen Abend der andere. Oder in unseren Kleingruppen und Hauskreisen können wir in der Adventszeit auch genau diese Texte an einem Abend zusammen durchlesen oder besprechen. Ich habe mal hier ein paar Verse oder Texte aufgeschrieben, die ich total wichtig und prägend finde persönlich. Wer auch diese Texte haben möchte oder die ganze PowerPoint, der kann sie natürlich auch bei uns auf der Homepage runterladen im Predigtbereich. Da findet ihr dann auch die Buchtipps, die Texte, alles, was ihr braucht. Lasst uns das einfach versuchen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, es sind doch schon 2 Wochen rum, warum kommt die Predigt erst jetzt? Die nächste Adventszeit kommt sehr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Oder die Ankunft Gottes ist auch etwas, was uns nicht nur in der Adventszeit bewegen soll, sondern das ganze Jahr über. Lasst uns diese 2 Wochen, die noch da sind, wenn du etwas ändern willst, dann hast du jetzt die Chance dazu, das jetzt noch zu machen. Überleg dir selbst, wie kannst du es schaffen, dich auf diesen Gedanken, auf die Ankunft Gottes vorzubereiten. Ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, aber wie könnte es für dich gut sein? Wie könnte es in deinen Wochenrhythmus reinpassen? Was willst du in den nächsten 2 Wochen tun, um dich auf die Ankunft Gottes vorzubereiten? Ich hoffe, dass ich euch diese Frage so ein bisschen einpflanzen konnte mit der Predigt und hoffe, dass ihr selbst für euch eine Antwort darauf findet, wie ihr es jetzt in den nächsten 2 Wochen tun wollt, aber wie auch euer ganzes Leben darauf ausgerichtet sein kann, dass Jesus einmal wiederkommt. Mit dem nächsten Lied, Freue dich Welt, wollen wir jetzt schon gemeinsam damit anfangen. Falls du es noch nicht getan hast, dann ist das vielleicht ein Startschuss für dich. Freue dich Welt, das Lied wollen wir jetzt zusammen singen und danach mit dieser Freude vor Augen auch das Abendmahl zusammen feiern. Amen.